Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Heute mit unserer Arbeitsrechtsexpertin und wirklich schon langjährig Bekannte. Und ich glaube, ihr kennt sie auch schon. Die hat nämlich übrigens selber einen guten Podcast. Und zwar ist die Smaro zu Besuch aus Stuttgart. Hallo.
Hallo Sarah, freue mich wieder bei dir zu sein.
Ja, wir wechseln uns ab, ne? Ich war mal bei dir im Podcast, jetzt du bei mir, ich vielleicht irgendwann wieder bei dir, weil die Smaro ist, wir kommen gleich natürlich detailliert auf deinen Vita und Hintergrund zu sprechen. Aber wir nehmen uns wirklich heute mal für diese Folge das Thema das liebe Geld vor. Ich liebe es. Wir reden mal über das Entgelttransparenzgesetz auch. Ein bisschen werden wir auch natürlich heute rechtlich. Aber um die Folge ein bisschen einzuordnen, weil ich habe das bei Kundensituationen schon lange und im Moment natürlich auch wieder sehr präsent. Was machen wir denn jetzt mit den lieben Gehältern, den Stellenanzeigen? Schreiben wir denn was rein? Schreiben wir denn nichts rein? Also da ist viel Irritation im Moment im Raum. Auch was Mythen, glaube ich, anbelangt, was man anscheinend rechtlich muss oder nicht muss. Also sehr viel, ne, Unsicherheiten. Und da wollen wir mal mit zwar so ein bisschen durchgehen und mal in diesen Dschungel rein. Was muss man denn wirklich? Und was sind da die formalen Auflagen? Und ich bin ja ein Freund davon, selbst wenn man es nicht muss, kann es ja trotzdem gute Gründe geben, ein paar Dinge zu tun. Deswegen, da gehen wir mal so durch in etwa für ein halbes Stündchen und machen vielleicht auch mal ein paar ehrliche Behind-the-Scenes-Eindrücke, oder? Was wir im Moment bei Kunden wahrnehmen in puncto Entgelttransparenz, die da schon fortschrittlich gut unterwegs sind und vielleicht gibt es auch ein paar, die müssen noch hinterher rennen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, genau. Magst du dich erstmal vorstellen von deinem Hintergrund, von deinem Werdegang und einem aktuellen Schwerpunkt, liebes Mann?
Ja, klar. Ja, du hast schon gesagt, bin Arbeitsrechtlerin, also Fachanwältin für Arbeitsrecht. Jetzt seit 20 Jahren mache ich diesen Job und mache eben alles, was so im Arbeitsrecht anfällt, von Arbeitsvertrag bis ja Zeugnis oder Kündigung, also Einstellung bis Beendigung sozusagen. Und ich bin aber doch seit vielen Jahren sehr in den Bereichen der Zusammenarbeit, Arbeitgeber, Betriebsrat und Abschluss von Betriebsvereinbarungen. Das ist doch ein ziemliches Steckenpferd von mir, wo es eher um die Zusammenarbeit und Erstellung von Betriebsvereinbarungen geht. Und da passt eben dieses Thema Entgelttransparenz auch sehr gut dazu. Und ja, ich war in verschiedenen Anstellungen, aber bin jetzt inzwischen, ich meine, das wird jetzt das 9. Jahr bald, selbstständig in meiner eigenen Kanzlei und habe letztes Jahr auch eine Akademie gegründet, die Akademie Neue Arbeitswelt. Und über diese Akademie bin ich mit vielen anderen Experten und Expertinnen dabei, verschiedene, ja, Formate anzubieten. Gerade im Moment läuft der Lehrgang Experte modernes Arbeitsrecht. Und da finden zum Beispiel auch Seminare zur Entgelttransparenz immer wieder statt. Genau.
Bringen wir in die Shownotes, da geht mal sie besuchen auf die Webinare. Und du bist ja auch Trainerin bei Haufe, ne? Da glaube ich auch noch aktiv. Also so oder so lohnt sich der Besuch auf deiner Website und im Podcast. Genau. Zum Entgelttransparenzgesetz. Machen wir kurz die Einordnung. Was müssen die meisten Menschen einfach in Kürze dazu Stand jetzt wissen? Wir zeichnen auf am 30. April. Wenn ich veröffentliche, sind wir vielleicht bei Mitte Mai. Aber gib uns da doch mal den Ersteinblick.
Ja, was ich erlebe, ist, dass das Entgelttransparenzgesetz jetzt quasi ein Revival erlebt, weil dieses Gesetz ja schon seit 2017 besteht und in Kraft ist, scheinbar aber viele doch nicht kennen und jetzt zum ersten Mal überhaupt davon erfahren, weil es jetzt eben eine Erneuerung bekommt. Warum? Weil eine Richtlinie, EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz im Juni 23 schon in Kraft getreten ist, die in allen EU-Ländern eben bis jetzt, Juni 2026, in nationales Gesetz oder Recht umgesetzt werden soll, was zur Folge hat, dass unser Entgelttransparenzgesetz eben auf diese Richtlinie angepasst werden muss. Und sowohl die Richtlinie als auch dieses Gesetz haben ein Ziel, nämlich gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit zwischen Männern und Frauen. Also das geht eben um das Thema Equal Pay. Ja.
Es sollte im Interesse uns aller sein, dass wir uns da positiv hinentwickeln, mit Gesetz und eigentlich auch ohne Gesetz.
Genau. Also, na, vielleicht muss man sich fragen, wieso braucht es denn eigentlich dieses Gesetz, ne? Weil eigentlich steht es ja schon im Grundgesetz oder sollte vielleicht eine Selbstverständlichkeit sein, dass für den gleichen Job man die gleiche Vergütung bekommt, unabhängig vom Geschlecht, aber die Realität und die Praxis sieht halt doch anders aus. Da gibt es einfach diesen Gender Pay Gap, aus welchen Gründen auch immer. Und da ja zielen jetzt eben diese zwei, also einmal Gesetz und Richtlinie sozusagen darauf hin, dass man da an bestimmten Stellen ansetzt, eben an dieser Transparenz, um möglichst solche Gehaltslücken zu vermeiden.
Ja, das haben ja viele Firmen historisch gewachsene Gehälter, ja, ne? Viele Freiheiten vielleicht von Unternehmern, gerade in kleineren Unternehmen.
Ja.
Plus noch das Geschlechterthema, Rollenthema, Veränderungsthema. Oh Gott, ja, da ist
auch. Ja, viele, viele Sachen, genau. Ja, es ist tatsächlich doch relativ komplex und ja, wir sprechen jetzt einfach mal so die rechtliche Thematik an, aber bei diesem Thema, da hängen wirklich so viele andere Dinge mit dran. Also wirklich, ja, psychologische Themen kann man schon sagen, ne? Irgendwie der Thema Wert, ne? Was bin ich wert, was ist meine Arbeit wert, ne? Da geht's viel auch um Befürchtungen, Ängste, geht's um Kommunikationsthemen, auch in Unternehmen ist es schon irgendwo ein Kulturthema, ne? Wie geht man überhaupt mit diesem Thema Gehalt um? Und ja, das Thema Geld ist ja, also in Deutschland ja doch eher ein Tabuthema. Es ist schon so eine Art Tabubruch, der auch stattfindet. Also es ist schon doch komplex. Es ist nicht so einfach mal nur irgendwie ein Gesetz. Da hängen schon einige Dinge so noch mit dran. Ja.
Und um das auch nochmal klarzustellen, gilt ja für jegliche Unternehmen jeglicher Größe.
Ja, also das ist halt eben jetzt der Unterschied, ne, zu dem bisherigen Entgelttransparenzgesetz, das ja einen Auskunftsanspruch erst ab 200 Beschäftigten gegeben hat. Und die Richtlinie sagt, es gibt jetzt eben überall solche Auskunftsansprüche. Und wenn die Umsetzungsfrist, die ja bis zum 7. Juni 2026 jetzt läuft und dann eben abgelaufen ist. Wenn die abgelaufen ist, dann gilt diese Richtlinie direkt, unabhängig davon, ob unser Entgelttransparenzgesetz angepasst wurde oder nicht. Also da ist ja das Bundesfamilienministerium zuständig und die sind da auch am Rödeln. Also vielleicht kommt es ja noch so kurz vor knapp, vielleicht kommt es aber auch ein paar Wochen oder Monate später. Das tut aber wirklich nichts zur Sache, weil einfach diese Richtlinie dann direkt gilt. Und tatsächlich für alle Unternehmen diese Auskunftsansprüche zum Beispiel bestehen oder Auskunftsverpflichtungen aus Arbeitgebersicht. Und das ist, glaube ich, vielen auch kleineren Unternehmen nicht so klar, ne, weil viele vielleicht mitbekommen haben, da gibt's ja auch so Berichtspflichten, die starten erst so ab 100 oder 250 Beschäftigten. Ah ja, da sind wir ja drunter, deswegen betrifft uns das nicht. Das ist halt wirklich nur ein kleiner Teil, kann man vielleicht sagen, dieser Richtlinie, ne, was diese Berichtspflichten betrifft. Aber was halt eben alle Unternehmen betrifft, ist das Thema Auskunftspflichten und vielleicht speziell jetzt auch für deinen Podcast relevant, ja auch diese vorgelagerten Auskunftspflichten, die halt schon im Bewerbungsverfahren gelten.
Ja, da räum doch gerne mal weiter mit Mythos auf. Es gibt ja teilweise gerade auf so einer Plattform wie LinkedIn wird so ganz Schockmeldungen gemacht. Die Stellenanzeigen müssen jetzt versehen werden mit Zahlen ab Juni. Was stimmt denn wirklich?
Ja, also die Richtlinie ist ja, wie gesagt, da schon seit 2023. Also man kann das googeln und nachgucken und nachlesen. Also da muss man jetzt nicht irgendwie was interpretieren. Und da gibt es einen Artikel 3, meine ich. Also entweder 3 oder 5, habe es jetzt gerade nicht vor mir. Auf jeden Fall ziemlich am Anfang von dieser Richtlinie, da gibt es eben diesen vorgelagerten Auskunftsanspruch, der eben sagt, dass Bewerber und Bewerberinnen vor dem Vorstellungsgespräch Informationen über das Einstiegsgehalt und die ja mögliche Gehaltsentwicklung bekommen sollen, beispielsweise durch die Angabe in einer Stellenanzeige. Also das heißt, es wird dort als Beispiel angegeben, dass man diese Information zum Gehalt, zum Einstiegsgehalt auf der Stellenanzeige machen kann. Ja, aber es ist nicht so formuliert, dass es zwingend so sein muss. Das heißt, jetzt müsste man, was das anbetrifft, dann schon abwarten, ob praktisch das Gesetz das so eins zu eins übernimmt oder ob das Gesetz sagt, nein, es muss in der Stellenanzeige drinstehen. Aber die Richtlinie lässt andere Möglichkeiten offen und auch andere Möglichkeiten zu. Am Ende, ne, geht's ja um den Sinn und Zweck. Warum? Was soll das bringen? Das soll halt eben eine Transparenz schon im Bewerbungsverfahren bringen, dass halt eben ja irgendwo von vornherein klar ist, okay, na, mit welchem Budget wird jetzt diese Stelle besetzt und ja, dass die Bewerber da halt einfach eine Richtschnur haben. Und ja, man nicht erst im dritten Gespräch dann feststellt, oh, die Gehaltsvorstellungen passen ja gar nicht.
Das kostet genau. Eigentlich den Unternehmen so viel indirektes Geld, wenn du x Gesprächsrunden machst und dann merkst, hups, wir liegen nicht gerade wenig Prozentpunkte auseinander. Und wofür ich ja immer appelliere, vor allem bei kleineren mittelständischen Unternehmen, nehmen wir vielleicht die Konzerne mit Tarifverträgen, ne, oder wo Dinge vielleicht nochmal öffentlich anders einsehbar sind, mag das vielleicht manchmal was anderes sein. Aber viele Bewerbende sind doch so ein bisschen wie in der Blackbox. Werde ich mich denn gehaltlich ein bisschen verbessern? Werde ich ungefähr gleich bleiben? Oder, was ja auch, finde ich, manchmal ein Irrglaube ist, manche Menschen sind auch völlig fein damit, wenn sie ihr Gehalt reduzieren, wenn sie aber dafür endlich in die Wunschstadt kommen oder endlich ein tolles Leadership oder endlich überhaupt Benefits, was auch immer der Beweggrund sein mag.
Und Vereinbarkeit.
Ja, genau. Arbeitszeitmodell, also so viele andere Facetten, was ich aber auch immer wieder sehe. Ich schaue mir immer gern von Trendnens die Daten an, weil die regelmäßig Zielgruppen befragen, liebe Zielgruppen, also Schüler, Absolventen, berufserfahrene Menschen, akademische Menschen, aber auch im gewerblichen Bereich. Und die werden alle immer regelmäßig gefragt, na, was willst du denn an Informationen, bevor du dich überhaupt bewirbst? Also überhaupt was wegschicken. Und da sagen eigentlich die Daten schon aus meinem Kenntnisstand wirklich seit Monaten und Jahren, auch schon ewig mit dieser Gesetzeslage, dass Kandidaten gehaltliche Orientierung wollen. Also, und das ist ja auch irgendwie, finde ich persönlich, so ganz trivial nachvollziehbar, weil bevor ich mir den Aufwand mache von Bewerbungsunterlagen abschicken, Gespräche, und bewerben macht ja auch nicht immer so Spaß in Deutschland. Du brauchst auch manchmal Geduld, Sachen hochladen. Da willst du erstmal auf Englisch, what's in it for me? Wo geht's denn gehaltlich hin? Und da haben wir ja im Moment das Problem, mein Kenntnisstand da, aber ergänz mich gerne mit den Daten, die du kennst. Ich meine, ungefähr 30% sind es, glaube ich, die im Moment gehaltliche Informationen in Stellenanzeigen geben, jetzt auch unabhängig der Gesetzesanforderung. Das heißt, 70% in etwa schweigen stand jetzt noch im schriftlichen Kontext bei Stellenanzeigen. Ich glaube, viele haben es mittlerweile gelernt, in frühen Telefonaten dann überhaupt gehaltlich mal zu reden, anstatt drei Interviewrunden und dann ganz am Schluss. Aber du kriegst ja gehaltliche Informationen zu Teilen eh raus. Wenn du die Firmen googelst, dann sind manche Firmen überrascht, dass da nämlich Gehaltszahlen im Internet durchaus kursieren.
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, ne? Also ja, die Zahlen, ne, ich habe jetzt keine anderen Zahlen, ne? Definitiv sind sie nicht höher. Und jetzt ist aber ja eben so, weil du sagst, ja, da kursieren dann Zahlen und jetzt, ne, ist es ja, ob Google oder sagen wir mal irgendwelche Stellenportale, wo man da vielleicht die Stellen dann ausschreibt, die, also einige von denen machen ja Gehaltsangaben und ob diese Gehaltsangaben jetzt wirklich zutreffen. Das ist halt die Frage und ich meine, also es ist doch dann besser, man macht eben die richtigen Gehaltsangaben, als dass irgendwelche Portale irgendwelche Angaben machen, die sie irgendwie nach so Marktbewertung oder was auch immer machen, die da aber nachher vielleicht nicht passen. Also ne, es gibt ja schon viele Gründe, weshalb man dann ja besser fährt, wenn man halt einfach klar angibt, so und so ist es. Und ja, natürlich ist es so, dass manche vielleicht kleinere, unbekanntere Unternehmen sich sagen, na ja gut, da haben wir ja eh schon verloren dann, weil wir können ja also mit dem Gehalt können wir eh nicht mithalten. Ja, also das, klar, verstehe ich irgendwo, dass wenn jetzt jemand nur aufs Gehalt schaut und da ja drei Firmen jetzt irgendwie quasi genau, ja, in Frage kommen, dass man da vielleicht rausfällt. Aber wie du ja schon gesagt hast, und ja, natürlich, das Gehalt spielt eine große Rolle, aber nicht unbedingt die einzige oder die wichtigste Rolle. Es muss ja irgendwo das Gesamtpaket nachher auch passen. Mhm. Ja, aber deshalb...
Lernst du nur meist erst in den Bewerbungsgesprächen kennen und durch die Zeit mit Menschen oder Zeit in dem Recruiting-Prozess. Aber viele sagen sich eben, bevor ich die Zeit investiere, möchte ich gern wissen, ist die Ampel eher auf Rot, Gelb oder Grün, und wenn die steht oder nur so irreführend aus dem Google und KI, dann ist das genau schnell auch ein Missverständnis vielleicht auch.
Also ich glaube, dass...
Sag du gerne.
Ja, ich denke mal, das ist ja wie viele Sachen auch, also dort, wo man zumindest jetzt so aus rechtlicher Sicht, Stand heute ja die Möglichkeiten oder die Wahlmöglichkeiten ja hat, gebe ich es in der Stellenanzeige an oder gebe ich es halt eben dort nicht an, weil das ja nicht verpflichtend ist, zumindest nach der Richtlinie, und ich gebe es erst dann jemanden bekannt, den ich wirklich einladen möchte, also mit der Einladung zum Beispiel, oder ich habe es an irgendeiner Stelle, wo ich einen Link verschicke und man dort das eben dann irgendwo quasi auf der Unternehmenswebseite sehen kann. Also es gibt ja andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Klar, auf jeden Fall. Also das sind ja andere Möglichkeiten da. Es ist dann eine Unternehmensentscheidung, wie bei vielen Dingen auch, wie man sich halt präsentieren und auch vielleicht positionieren möchte. Und das wird sich sicherlich mit der Zeit auch zeigen, wenn jetzt eben diese Richtlinie in Kraft getreten ist, vielleicht ja dann auch das Gesetz noch kommt oder auch unabhängig davon, die Praxis zeigt ja dann einfach auch, wie gehen die Unternehmen damit um, wie gehen aber auch die Bewerber und Bewerberinnen damit um, weil...
Spannend.
Genau.
Da könnte es ja jetzt schon passieren, dass die sich proaktiver melden. Vor allem dieses Jahr haben wir doch ein bisschen mehr Bewerber wieder im Markt.
Ja. Yeah.
Im Moment auch in den Emotionen wieder mehr das Problem von Ghosting. Also viele sind sehr enttäuscht auf der Bewerberseite und fragen sich, Mensch, liebe Firmen, warum antwortet ihr nicht? Da könnte doch passieren, dass ein paar Bewerber vielleicht jetzt, wenn sie sich mit der Gesetzeslage zum Entgelttransparenzgesetz oder der Richtlinie ein bisschen auskennen, vielleicht jetzt auch Arbeitgeber ein bisschen mehr pieksen.
Also, pieksen oder halt, sagen wir mal, berechtigterweise, zumindest rechtlich, einfach die Frage stellen, und das halt vielleicht eben auch dann ein Auswahlkriterium ja sein kann auf Bewerberseite, zu sagen, von demjenigen, von dem ich keine Informationen bekomme, da bewerbe ich mich erst gar nicht, vielleicht. Und dann, wie gesagt, mal schauen, wie das dann so sich zeigt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, muss man ja vielleicht sagen, da ist ja sowieso hier die ganze Welt in Bewegung, die Arbeitswelt, aber auch generell die Welt. Vielleicht ist es ja dann irgendwann mal so, dass es einfach so ganz selbstverständlich eigentlich ist, dass man die Angabe macht in der Stellenanzeige und diejenigen, die sie nicht machen, da halt vielleicht negativ auffallen. Ja, wer weiß. Also ich weiß es nicht, aber wäre ja auch denkbar.
Mal die Daumen. Aber ja, ich finde vielleicht nochmal, um die Ideen aufzufächern, ganz spannend, was du sagst. Ich könnte Stand jetzt in der Stellenanzeige präzise Zahlen geben. Ich könnte in der Stellenanzeige vielleicht Stand jetzt mit Gesetz oder ohne Gesetz, aber weil ich Transparenz für gut heiße für Kandidaten, könnte ich vielleicht das Gehalt als Bestandteile ein bisschen beschreiben, vielleicht nicht in Zahlen, aber ein bisschen ausführen, wie das so kombiniert ist. Oder ich könnte, finde ich, das ist auch noch so eine Facette als Interimslösung, zumindest erwähnen, wann werden wir das erste Mal über Gehälter sprechen, finde ich auch schon mal wertvoll als Zwischenweg, bevor man denkt, oh Gott, drei Interviewrunden und erst dann. Oder man macht am Anfang, wie wir gerade gemerkt haben, vielleicht gar nicht so viel, weil vielleicht intern Ängste und das Projekt läuft noch und man muss intern noch ganz viel aufräumen. Dann wäre vielleicht der Mittelweg, wie du sagst, wenn dann die Einladungen passieren, die ersten Telefonate dann in E-Mail-Texte einbauen oder wirklich sexy wäre ja eine Landingpage mit weiterführenden Informationen. Und manchmal ist ja weiterführend auch nicht nur das Gehalt, sondern ich könnte die Benefits ausführlicher erzählen. Ich könnte mehr erzählen über unsere Kultur, unsere Teamaufstellung, über unser Sommerfest, was auch immer man schon hat.
Genau.
Dann kann man das ja eigentlich noch toll anreichern, auch in der Candidate Journey.
Voll, also noch, wenn man möchte, ein kleines Video noch einbetten und was da alles ja so möglich wäre, ne, um da so kleine Einblicke zu geben und so weiter. Also es ist halt schon wie immer, ne? Man kann natürlich immer aus der Not eine Tugend machen, ja, und ne, die Chancen, die man da vielleicht jetzt damit hat, auch nochmal anders aufsetzen. Ja, es ist klar, natürlich jetzt nochmal, sagen wir mal, ein Aufwand, den man da einmal hat, aber ich denke, das ist dann auch ein ja, gut eingesetzter Aufwand, weil der halt dann immer wieder ja wiederholt werden kann und einfach wirklich einen tollen Eindruck ja hinterlässt, ne? Selbst wenn es dann aus welchen anderen Gründen vielleicht nicht geklappt hat, man trotzdem da ja gut in Erinnerung bleibt, wenn man so einen tollen Bewerbungsprozess dann da hatte, ja.
Ja, liebe Zuhörenden, also bitte handeln mit Gesetz und ohne Gesetz, ne? Sich die Ideen jetzt schon zugunsten nehmen. Aber was mir gerade auch durch den Kopf geht, Mauer, wie du vorhin sagtest, wir Deutschen sind es nicht so gewohnt, über diese finanziellen Parameter so zu überhaupt sprechen. E-Mail-Ping-Pong geht ja vielleicht noch, aber wirklich sich aufrichtig zu unterhalten, fällt Bewerbern zu teilen schwer. Fällt aber auch HR-Land schwer, HR-Business-Partner, Personalreferenten, Recruiting, so Active Sourcer, Headhunter, Executive Search, die kennen das eher. Ne? Ich glaube, die sind es gewohnt, da so ein Thema einfach früher in die Agenda zu setzen. Aber in manchen Unternehmensformen wird es echt spät gemacht. Und das ist auch ein Lernfeld, ne? Das zu üben. Wie werde ich Bewerbende dazu ansprechen? Welche Wortwahl finde ich dazu? Damit aus dieser wahrscheinlich ein bisschen, man fühlt das noch als prekär, aber man will ja Augenhöhe, Aufrichtigkeit und je nachdem gesetzlich halt natürlich die Rahmenbedingungen erfüllen, aber auch das ist auch möglich Training, ne? Begleitest du da, also wie nimmst du gerade da deine Kunden mit, an welchen Stellen? Das wäre vielleicht mal ein spannender
Ja,
Blick.
genau. Also ne, es ist halt doch tatsächlich, es ist ein großes Feld. Ne, wie gesagt, ne, so meine wirkliche Spezialität ist so diese Zusammenarbeit Arbeitgeber und Betriebsrat. Das heißt also, wenn es darum geht, gemeinsam Regelwerke zu erstellen, also Gehaltssysteme mit Bewertungen und alles, was dazugehört. Ne, da geht es ja dann auch um mögliche Maßnahmen, die man dann ergreifen muss, wenn es halt eben Lücken gibt, die sich nicht erklären lassen nach bestimmten Kriterien. Da sind wir also schon in der Erstellung von solchen Betriebsvereinbarungen, also sozusagen jetzt nicht im Recruiting, sondern mittendrin. Das ist jetzt so mein Schwerpunkt hauptsächlich, aber in meinen Seminaren, die ich mache, da behandle ich natürlich so diesen ersten Part auch. Und es ist schon da eine Veränderung, die man zumindest mal ja gehört haben muss, ne? Also dass man halt eben weiß, dass es jetzt diese rechtliche Vorgabe gibt und was man daraus macht, ne? Man muss sich halt da Gedanken machen, ne? Und einfach überlegen, wollen wir so oder so machen. Es gibt vielleicht gerade in diesem Bereich auch wichtig zu wissen, noch ein, zwei Sachen, die die Richtlinie eben auch sagt. Es geht dann weiter sozusagen in diesem Bewerbungsprozess. Also jetzt wurde jemand eben eingeladen, mit den Infos, die er da bekommen hat, und jetzt ist man halt im Gespräch. Und ja, da wird ja doch häufig gefragt, ja, was haben Sie denn bisher verdient? Und diese Frage soll jetzt eben nicht mehr zulässig sein. Ja, und das kennen wir ja aus anderen Bereichen auch, die sogenannten unzulässigen Fragen. Also es passiert nichts, wenn man die Frage stellt, ne? Da kommt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Polizei oder so. Es ist halt so, dass auf solche Fragen, die eigentlich ja nicht zulässig sind, weil es jetzt eben zum Beispiel diese Richtlinie wirklich ja ausdrücklich wortwörtlich so sagt, kann der Bewerber, die Bewerberin halt eben, ja, die Unwahrheit sagen. Na, das ist quasi dann zulässig wiederum. Das muss man halt wissen, wenn man die Frage stellt, dass die Antwort, die man da bekommt, nicht unbedingt stimmen muss. Und man kann demjenigen das nachher auch nicht irgendwo vorwerfen oder, ne, das sind so ein paar Sachen. Ja. Und auch, dass in einem Arbeitsvertrag irgendwo drin steht, es besteht die Verpflichtung, Stillschweigen über das Gehalt einzuhalten. Das soll eben auch nicht zulässig sein. Also es ist eigentlich Stand heute schon nicht zulässig nach der Rechtsprechung. Aber die Richtlinie nimmt es.
Entschuldigung.
Kennst du solche Verträge?
Die Realität, ja, die kenne ich. Irgendwie steht sie mittendrin, glaube ich, aber halten sich so wenige dran.
Das ist noch das Nächste. Aber auch das, ne, ich meine, am Ende, wer macht den Arbeitsvertrag? Ne? Den Arbeitsvertrag macht der Arbeitgeber. Und wenn der Arbeitgeber sowas reinschreibt, dann bringt er doch seine Haltung rüber. Dann sagt er doch, ich will das nicht, ich mag das nicht, wenn hier über das Gehalt gesprochen wird. Und ja, ob man sich jetzt dran hält oder nicht, ne, aber man macht es dann so unter vorgehaltener Hand, weil ja eigentlich darf man es ja nicht, ne, steht ja so im Vertrag, auch ne, wenn das rechtlich, wie gesagt, nicht korrekt ist. Aber deshalb, also die Richtlinie setzt an einigen Stellen an, wo man halt aus der Praxis jetzt einfach auch weiß, das sind die Punkte, die eben zu diesem Tabu führen und zu dieser Intransparenz und damit eben zu diesen Unterschieden, die es halt nicht geben soll.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf den spannenden Punkt von dir gerade eingehen. Unzulässige Frage. Liebes Maro, wie sieht denn dein Brutto-Netto jeden Monat aus? Die Frage würde ich natürlich nie stellen. Was ich nur aus der Praxis immer gern gemacht habe, war zu verstehen, welche Gehaltshygiene war jemand gewohnt. Also damit wollte ich nicht in Erfahrung bringen, ne? 4.800 Euro und, sondern einfach so Aspekte von 80% war fix, 20% Bonus, mein Firmenwagen wurde so und so gerechnet, dann hatte ich vielleicht noch einen größeren Blocker beim Kindergartenzuschuss, dass wenn man über das Zukunftsgehalt spricht, einfach mehr auch ein bisschen als Partner agieren kann, zu verstehen, wie verändert es sich, weil es ist eben nicht immer Apfel mit Birnen. Ich kann nicht immer sagen, das Zielgehalt mit 80.000 Euro, früher war jetzt das gleiche mit 80.000, einfach Verständnis wegen, jetzt nicht in den Details der
des Handels.
Das fand ich immer schon wichtig und was ich persönlich mit Bewerbenden wichtig finde, wir sind ja nicht spätestens mit sauberen Entgelttabellen und klarer Transparenz, aber wenn ich jetzt auch da noch an vor 2, 3, 4, 5 Jahren denke, wir sind ja, finde ich, nicht auf einem Gehaltsbasar. Kann ja nicht sagen, was wünschst du dir denn? Wir haben bald Weihnachten und Ostern. Was wollen wir jetzt als Bestmögliches erzielen? In die Richtung darf es ja gar nicht gehen, sondern wie du vorhin gesagt hast, es ist die Frage vom Wertbeitrag, es ist die Frage von der Rolle, deinen späteren Aufgaben, Verantwortung und Verpflichtung. Und was hat der Arbeitgeber dafür für Leitplanken in den Gehaltsstrukturen?
Genau, genau.
Und dann muss ich da auch gar nicht so hypothetisch, Basar, Verhandlungs, weiß nicht, was da ist.
Ja, wir würfeln mal, genau.
Eigentlich auch eine Hilfe für alle, dass du deinen Recruiting-Prozess eigentlich klarer regulieren kannst. Und auch etwas, was ich immer noch in der Praxis zuhauf erlebe, wirklich zuhauf, sind so Fälle, Firmen kommunizieren das Gehalt nicht. Dann haben sie aber ein Bewerbermanagementsystem, wo die Bewerbenden ne, schön brav ihre Sachen hochladen dürfen beim Bewerbungsprozess. Und dann kommt das Pflichtfeld Gehaltsvorstellung. Wenn es gut läuft, vielleicht auch nicht als Pflichtfeld, sondern so ganz brav optional. So, und wenn aber so eine Zahl gepflegt wird und der Arbeitgeber wiederum nichts, kenne ich viele, oftmals eher Personen, ehrlich gesagt, aus HR, die dann sagen, ja, aber wenn ich die Informationen doch nicht habe, wie soll ich die dann einordnen und was soll ich denn damit machen? Und dann muss ich doch absagen oder zusagen. Und da bin ich dann dankbar, wenn jetzt doch gesetzlich ein Push passiert, der uns ein bisschen schneller vielleicht da vorantreibt. Weil da haben wir ja schon eine falsche Augenhöhe und genau aus meiner Sicht nämlich diese Intransparenz, die so zu so einem Unwohlsein für alle Parteien eigentlich führt.
Aber ja,
das
ja.
Ist so selten,
ja.
Oder so, Maro? Oder hast du mehr Glück? Betriebsräte bei dir in den Projekten, vielleicht sind die alle proaktiver und mehr Mitarbeiter meinen vielleicht.
Ja, gut, das ist ja dann. Ja, und ich bin ja in verschiedenen tatsächlich ja Branchen und auch Unternehmensgrößen und so weiter. Also ja, ich glaube, ich habe da schon so einen guten Querschnitt irgendwo. Also am Ende, ne, das Ziel ist halt, auch transparente Gehaltssysteme zu haben, die man halt sozusagen ja auch anwendet immer wieder. Das heißt also, eigentlich soll es ja unabhängig davon sein, was hat jemand wo, wie viel verdient, weil bei uns gibt es halt dieses Gehaltssystem und da gibt es halt für bestimmte Positionen die und die vielleicht auch ja spannen. Also es muss ja nicht ein fixes Gehalt auf den Cent genau geben, kann ja schon Unterschiede geben, aber das haben wir, dieses System, und da suchen wir in den Positionen und das haben wir anzubieten und so sieht's halt nun mal aus. Also alle anderen Dinge.
Meldet sich, wenn es mag, meldet sich.
Genau. Und natürlich kann das aus verschiedenen Bestandteilen bestehen, ne? Also das ist ja auch ein Thema, was die Richtlinie ja sagt. Also alle Entgeltbestandteile, Variable und was es da auch immer gibt, die sollen halt eben auch ja, transparent und halt vor allem diskriminierungsfrei sein und vor allem nachvollziehbar. Also es geht um das Thema Nachvollziehbarkeit, dass eben jeder verstehen kann, wie setzt sich ein Gehalt zusammen, na, für welche Qualifikation, für welche Kompetenzen, für welche Belastungen vielleicht, die es gibt und wer kriegt etwas vielleicht mehr, weil er mehr Belastungen oder mehr Verantwortungsbereiche hat oder was auch immer und jemand anders weniger. Das soll halt nachvollziehbar sein und am Ende zu einer Fairness, so einer, ja, irgendwo auch Zufriedenheit, Nachvollziehbarkeit führen, ja, und vielleicht auch das, ne, wird ja auch immer wieder gesagt, ja, jetzt müssen alle das Gleiche verdienen und da kann man jetzt gar keine Unterschiede machen und man kann auch Leistung gar nicht belohnen, das ist halt so einfach überhaupt nicht richtig, es muss halt nur transparent sein, erklärbar sein, natürlich kann ich Leistung auch monetär belohnen, aber ich muss es halt irgendwo zeigen können, na, für die und die Leistung oder für die oder die Ergebnisse, die und die Qualität gibt es eben Bonus XY. Darum geht's.
Das würde ich mir wünschen. Das klingt dafür können wir weiter eintreten in unsere beiden Jobs.
Ja.
Zwei Sachen noch kurz zusammenfassen und dann laufen wir zeitlich zum
Ende. Ja.
Das heißt, Arbeitgeber, ne, dürfen ein bisschen doch hellhörig sein jetzt auf Mai, Juni, Juli, August, alles, was jetzt im Sommer kommt, dass vielleicht Bewerbende früher fragen werden nach gehaltlicher Orientierung. Das könnte passieren. Vielleicht ein bisschen offensiver, als wir es gewohnt sind in Deutschland die letzten 3-4 Jahre. Dann wäre das gut, wenn wir da gut mit umgehen, das Gespräch suchen, ein Telefonat führen oder auf E-Mails bitte auch antworten als Arbeitgeber und dann nicht überrascht sein sollten. Ne? Das glaube ich wäre doch fatal, wenn dann sich ein Arbeitgeber schier aufregt, wie kann der Bewerber jetzt schon hier was einfordern?
Ja.
Sondern das ist gut so, da eigentlich diesen Transparenzweg vielleicht als ersten Schritt zu wählen. Drückt das so richtig aus?
Ja, ja, ne, aber ne, wie immer, man muss halt natürlich schauen, was bringt die Praxis und ich denke, das wird halt so ein bisschen eine Anlaufphase wahrscheinlich brauchen. Also ich bin auch gespannt tatsächlich, ne, ob da jetzt irgendwie von heute auf morgen da große Veränderungen eintreten. Ich glaube es nicht, aber so über die Zeit wahrscheinlich schon, ja.
Ja, gut, und jedes Individuum wird seine Erfahrungen machen.
Ja.
Auf welcher Seite, ne? Und du sagtest ja vorhin auch eingangs, dass gewisse Auskunftsrechte gibt es ja nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon viele Jahre. Kennst du da noch aus der Praxis, würde mich mal interessieren, entweder von dir die Emotionen oder auch in Zahlen, wie viele Mitarbeitende haben das überhaupt mal angefordert?
Also konkret
Bubble, muss ich echt gestehen, ich kenne das ganz wenig.
Ja, tatsächlich, ne, also ich habe jetzt auch keine Zahlen oder so, habe ich nicht, aber also klar, mich erreichen da schon die Fragen oder ich habe da auch also egal, ob jetzt Beratung oder was auch immer damit schon zu tun. Es ist eben durch dieses Tabuthema, ist es für viele einfach wirklich eine Hürde, überhaupt dieses Thema anzusprechen. Ich kenne aber schon Fälle, wo also Frauen, das können ja Männer auch machen, aber es waren bislang zumindest Frauen, wenn sie es dann angesprochen, also wenn sie sozusagen, das ist schon dieses, oh, ich muss mich zusammenreißen und ich muss dieses Thema ansprechen, dass es in einigen Fällen dann der anderen Seite wirklich auch erst dann so richtig vor Augen getreten ist und dann man im Gespräch gemeinsam auch geschaut hat, okay, ja, nee, das passt ja so nicht, da müssen wir jetzt über eine Korrektur nachdenken. Also in vielen Fällen wird es dann schon aufgegriffen und geschaut, dass man es korrigiert. In den Fällen, wo es nicht der Fall ist, na, wo dann halt auf Arbeitgeberseite vielleicht gesagt wird, ja, das ist jetzt so, wie es ist, da können wir jetzt auch nichts machen, kommt es halt drauf an, ne, ob man das akzeptiert. Es führt natürlich zu Frust, zu Enttäuschung, zu einfach, ne, ist dann einfach zu Demotivation, muss man schon sagen. Und ne, ob man sich dann anderweitig umschaut oder was man da macht, genau, ne, das bleibt dann jedem selber überlassen. Aber sagen wir mal, genau diese Hürde, die man da ja hat, überhaupt über dieses Thema zu sprechen, das soll ja eben mit dieser ganzen Richtlinie so, ne, schrittweise halt weggenommen werden. Ne?
Okay. Also ich drücke unserer deutschen Gesellschaft die Daumen, dass wir da mit einem guten Weg finden zwischen Transparenz und Kommunikation und Augenhöhe. Aber es bleibt spannend, vor allem natürlich bei Firmen, die noch nicht ausreichend gehandelt haben. Ne? Das tut dann schon weh, wenn du jetzt guck mal, was tun solltest. Genau, aber guter Dinge sind wir. Vielen, vielen Dank, Sarah, für die spannenden Einblicke. Danke, danke, dass du da warst. Danke auch an deine Lebenszeit. Und ich freue mich, wenn ich dann demnächst dich wieder besuche. Wir machen Ping-Pong. Also Themen für gute Arbeitgeber haben wir, glaube ich, en masse. Und wenn die Zuhörenden bitte Fragen habt, ne, schreibt das Maro auf LinkedIn oder in den Shownotes geben wir ja auch nochmal die Akademie dann mit rein. Da meldet euch bitte gerne ebenso bei mir. Dann freuen wir uns, wenn wir in Kontakt und Austausch kommen. So, in diesem Sinne, daher vielen, vielen Dank und bis bald wieder. Danke an alle. Tschüss.
Dankeschön, danke dir.